Ja, und der Rudi hat uns dann gezeigt, dass diese vermeintlich simple und primitive Musik so vielschichtig und tief gehen kann. Und dass die Energie, um eine Gruppe zum Tanzen zu bringen vor dir, brauchst du eine Energie, die, ich weiß nicht, die macht fast süchtig. Ich glaube, gute, großartige Lehrer und Lehrerinnen machen in uns Bilder und eröffnen uns Wege. Man erlebt das gemeinsam in diesem Moment des Konzerts, sitzt das Publikum da, wir stehen auf der Bühne und wir erleben diese 2,5 Stunden oder 3 Stunden gemeinsamer Zeit. Und das ist eigentlich so etwas Magisches, wenn man sich das bewusst macht.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge wieder einschaltet und möchte mich recht herzlich bedanken für die ganz vielen Feedback-Mails auf die letzten Folgen, die sehr zustimmend waren, aber auch doch an der einen oder anderen Stelle etwas zu Diskussionen angeregt hat, und genau so soll es sein. Die Folgen und auch die Meinungen meiner Gäste sollen zum Nachdenken, aber auch zum Austausch anregen. Also wenn ihr auch in dieser Folge irgendwas habt, wo ihr sagt, darüber muss geredet werden oder ich möchte meine Meinung kundtun, tut das bitte sehr gerne auf Instagram oder schreibt mir direkt. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken, dass ihr diesen Podcast seit Jahren jetzt so zahlreich unterstützt, und würde euch bitten, mir noch einen kleinen Gefallen zu tun, nämlich, dass ihr jetzt auf den Abonnieren-Button klickt. Denn mehr Abonnenten heißt eine größere Reichweite, und eine größere Reichweite hilft mir, Menschen da draußen zu zeigen, dass die Blasmusik wichtiger ist, als sie bisher auch von den Medien gemacht wird. Mein Supporter für die Folge ist wie immer Buffet Grandport bzw. der Clarimate. Der Clarimate ist ein elektronisches Tool, das einerseits hilft, mit der Klarinette lautlos zu üben, auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, mit der Klarinette digitale Sounds einzuspielen. Dabei gibt es eine ausgeklügelte Technologie, die den gespielten Ton in digitale Frequenzen umsetzt. Somit könnt ihr mit der Klarinette ganze Songs, ganze Blasmusikstücke oder sogar ganze Sinfonien einspielen. Achtung, das Ganze funktioniert bisher nur mit BIM-System. Für deutsches System befindet sich das Ganze noch in Entwicklung. Mein heutiger Gast ist Frederic Alvarado Dupuis. Er ist Klarinettist der Band Federspiel. Die hat letztes Jahr 20-Jähriges gefeiert, und das war ein Anlass, mit ihm zu sprechen. Wir sprechen auch über Volksmusik versus Klassik und warum das manchmal vielleicht noch kritisch gesehen wird. Und generell geht es um Kulturen, um Stilvielfalt und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Frederic Alvarado Dupuis hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast hat Klarinette in Wien und Utrecht in den Niederlanden studiert. Trotz seines klassischen Studiums macht er keine Unterschiede in den Genres und spielt von alter bis neuer Musik, von Volksmusik bis zur Avantgarde, alles, was ihm über den Weg läuft. Der gebürtige Wiener hat einen Lehrauftrag an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien und gibt dort sein Wissen an junge Ensembles weiter. Wenn er nicht lehrt, steht er meistens mit seinem Ensemble Federspiel auf den großen Bühnen der Welt oder mit der Postwirt-Musi im Wirtshaus. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Frederic Alvarado Dupuis.
Willkommen. Bravo für die Aussprache meines Namens.
Also wir können das ja, glaube ich, sagen, dass wir es zum zweiten Mal heute machen, weil technische Schwierigkeiten die erste Aufnahme nicht so brauchbar gemacht haben. Und das war jetzt tatsächlich so ein bisschen nochmal schwitzen. Beim ersten Mal ging es ja ganz gut.
Jetzt habe ich noch wenn wir jetzt schon so ehrlich sind, es hat sich nicht unbedingt verbessert, die Aussprache. Man merkt, du hast damals mehr geübt.
Okay. Okay.
Aber das ist jetzt auch sehr kritisch. Ich bin da natürlich sehr, sehr genau, ja. Einfach der Stolperstein ist der Dupuis. Diese genau. Zwei Üs hintereinander. Das können ja. nur französisch sprechende Menschen so richtig astrein meistens aussprechen. Es gibt natürlich
ja, das liegt
Ausnahmen,
daran,
aber.
Ich habe nie Französisch in der Schule gehabt. Deswegen, ich bin weit weg von Französisch aus. Ich habe mir das übrigens in Lautschrift nebendran geschrieben, schon beim letzten Mal, damit ich es halbwegs richtig mache.
Wow.
Aber gut, hat nichts gebracht, merke ich.
Wenn das nur alle machen würden, die mich ankündigen.
Ja. Also bevor wir auf deinen Namen kommen, zur Standardfrage, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Gjermund Larsen Trio, Morgenslot. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es ist ein norwegischer Geiger, Gjermund Larsen. Mhm. Den ich unglaublich mag. Ich finde, der spielt unglaublich geil. Mhm. Es ist so eben auch Volksmusik inspiriert, natürlich nordische Volksmusik und hat ganz tolle Einflüsse, super Eigenkompositionen. Er hat ein unglaubliches Feeling für Time und Verzierung und aber immer so eine totale Natürlichkeit.
Warum gerade das Stück?
Und dieser Song ist der erste auf dem, glaube ich, vorletzten Album und hat so eine Energie, das geht so vorwärts, aber ohne irgendwas zu erzwingen zu wollen. Also es ist, ja.
Und warum gerade ihn? Also beschäftigst du dich gerade damit oder zur Entspannung?
Ich bin eigentlich immer, ja, es ist so eigentlich so Entspannungsmusik für mich. Und jetzt über diese kalten Tage mit lange Dunkelheit höre ich die Musik irgendwie gern und bin jetzt nochmal so richtig reingekippt. Also ich habe schon nochmal ein anderes Album, so ein früheres, schon ziemlich gefeiert. Und bin jetzt bei diesem Album nochmal irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und vor allem bei dem Song. Und es hat mich jetzt auch tatsächlich für eine eigene Komposition sehr inspiriert. Und dann finde ich es immer cool, auch wenn man dann so ein bisschen auch in den Analysemodus geht. Warum gefällt mir das eigentlich so gut? Was sind die Parameter, die ich mir mitnehmen kann, vielleicht für eine eigene Komposition, wenn ich, also ich will da nichts kopieren, aber man, natürlich, wenn man sich anschaut, was ist es, was mich immer wieder zu diesem Song treibt, immer wieder dazu bringt, ihn anzuhören, wie ist diese Transition gemacht, wie ist dieses Interlude oder diese Bridge vielleicht gestaltet, warum schafft es so natürlich, irgendeine Terzmodulation zu machen? Weißt du, so Sachen. Mhm. Aber auch eben so Basics wie warum ist der Groove, ja, warum fühlt sich der so natürlich an oder so. Das sind so Dinge, in die ich dann gerne auch so ein bisschen reingrabe, wenn ich selber mich an ein Stück setze.
Kannst du diesen Analysemodus auch abstellen?
Schwer. Natürlich wäre bei der Musik leichter, weil ich zumindest, also das ist bei dem Trio, Geige, Klavier bzw. Harmonium spielt der oft, der Pianist, also auch so eine kleine Orgel quasi, wechselt und Kontrabass. Es sind jetzt drei Instrumente, wo ich zumindest nicht diesen Ultrafach-Idiotenblick drauf habe. Also wenn ich jetzt Klarinettenmusik höre, da bin ich, oder generell Blasmusik, da bin ich noch viel mehr in dem Analysemodus gefangen, einfach allein schon durch die Tongebung, Tonproduktion. Aber auch generell bei Instrumental, generell bei Musik bin ich sehr schnell im Analysemodus, was manchmal ein bisschen nervig ist, aber ich finde es auch okay.
Es ist total spannend, dass wir gerade auf die Schiene abbiegen zur Musik hören und Analyse, weil ich habe vorher noch ein paar Zitate rausgesucht und es gibt ein Buch, das mir Dominik Glöbel mal empfohlen hat. Das ist so ein, was ist das? Das ist ein Roman eigentlich und irgendwie auch nicht, von Viktor Wooten geschrieben. Ich weiß nicht, ob du Viktor Wooten was
ja, hat. Sicher.
Und da habe ich mir Folgendes rausgesucht. Es gibt nämlich so eine Stelle, wo dann der Protagonist irgendwie sagt, dass die meisten Menschen werden beim Zuhören durch ihre Intelligenz behindert. Je mehr sie wissen zu glauben, desto weniger versuchen sie wirklich zuzuhören. Menschen hören nur, was sie hören wollen. Und jetzt wird's spannend. Spiel einem Musiker eine CD vor und bevor er überhaupt anfängt zuzuhören, will er erstmal wissen, von wem die CD ist. Und wenn er das weiß, beschließt er, wie die Musik klingt, bevor er richtig zuhört. Ist das so?
Ich glaube, wo das auch sehr stark der Fall ist, was auch in die Richtung geht, ist, wenn man eine eigene Produktion macht, besonders wenn man den Song selber geschrieben hat, ist man natürlich extrem befangen und hört sich den Song rund. Und das passiert eben auch auf einer Produktion dann. Irgendwas, was man vielleicht beim ersten Mal anhören, nachdem der erste Schnitt raus ist quasi, oder der erste Mix, den man zu hören bekommt, vielleicht einem noch auffällt, aber wenn man es dann, man hört es dann irgendwie fünfmal und dann hört man sich einfach rund, dann irgendwann passt es für einen, weil man sich dann gewöhnt hat, oder ich weiß es nicht. Das ist dann irgendwie ein, da muss man, finde ich, sehr diszipliniert sein, dass man es nicht zu oft hört und auch, dass man irgendwie versucht, diesen ersten Blick immer wieder auf einen Song oder eine Produktion zu bekommen. Also so, dass man es schafft, rauszuzoomen irgendwie. Sowohl, was wirklich die musikalische Essenz betrifft, als auch zum Beispiel das Ego. Mhm. Also das führt jetzt natürlich auf eine andere Ebene. Aber sich dann auch einzugestehen, okay, das ist jetzt einfach nicht, vielleicht nicht der größte Wurf, was auch immer das bedeutet, das heißt ja nicht, dass man es wegwerfen muss, aber dass man sagt, okay, na, gehen wir dem nochmal eine, räumen wir das nochmal auf, vielleicht passt sich was von der Form nicht oder von der, ich weiß nicht, von dem Arrangement oder so. Mhm. Irgendwie da auch einen Schritt immer raus machen zu können, also sich das selber zu gestatten oder so.
Gab es schon Stücke, die dann bei der Produktion oder dann auch erst im Live-Betrieb aufgefallen ist, okay, funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben?
Klar, sicher. Das ist bei Federspiel zum Beispiel ein bisschen ein spezieller Modus, weil wir da, die Alben sind eigentlich meistens sehr, ich sage mal, eine relativ klare Dokumentation, 1:1 Dokumentation von dem, was wir auf der Bühne machen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, es ist selten so ein Konzeptalbum, dass wir vorab, wo wir die Songs vorab alle produzieren. Und dann überlegen wir, wie wir es live spielen, so wie es im Pop oft üblich ist, mhm. dass ein Act einmal als erstes sich ins Studio setzt, ja. Und dann mit irgendwelchen Mitteln Songs bastelt und dann überlegt, okay, wie kann ich das eigentlich auf die Bühne bringen? Das ist bei uns überhaupt nicht der Zugang, sondern eher ein sehr klassischer Zugang, so wie wir generell ein relativ klassisches Kammermusikensemble sind, würde ich mal sagen, aber wir werden dazu wahrscheinlich noch kommen. Und auch der Sound ist eigentlich recht klassischer. Also es geht immer um einen guten Raum, der gut klingen muss, da müssen wir uns wohlfühlen quasi. Wir bilden eine Konzertsituation und die schneiden wir mit. So. Und deswegen sind die Songs oft 100-mal erprobt oder einige Mal erprobt in Konzerten, je nachdem, wann wir das Album aufnehmen, nach der Premiere eines Programms. Aber da gibt es natürlich schon Erfahrungswerte. Also da ist oft diese Korrektur, wann bei Songs, die eventuell nicht funktioniert haben, schon geschehen. Live, im Live-Betrieb. Und dann wird es nur unter Anführungszeichen nur noch mitgeschnitten. Auch für die CDs. Was aber nicht heißt, dass es immer deswegen gute CD-Songs gibt. Also es gibt durchaus Songs, wo ich sagen würde, oder Tracks auf Federspielalben, wo ich sagen würde, die sind jetzt eigentlich so, wie sie auf dem Album sind, nicht unbedingt perfekt für ein Album. Mhm. Wo man sich natürlich auch streiten kann, was muss ein gutes Album haben oder nicht. Mhm. Was halt definitiv bei uns ist, ist, dass es sehr dynamisch ist zum Beispiel. Also es ist keine Autofahrmusik, ja? Weil jeder kennt das, Klassik im Auto ist irgendwie oft lästig, weil man die tolle Pianostelle einfach nicht mehr hört auf der Autobahn. Ja. Und dann kommt das Grandioso oder das Finale mit den Blechbläsern im Orchester und die haut die Ohren raus. Ja, da musst du sofort wieder runter. Also musst du ständig so mitpegeln eigentlich. Und das ist halt bei Federspiel auch ein Fakt, dass wir sehr dynamisch spielen und da auch nicht großartig komprimieren auf den Alben. Also wir gleichen das nicht an, was man ja auch machen könnte. Aber da leidet dann die Soundqualität wieder drunter. Also da sind wir eigentlich eben klassisch und ja, die Alben sind einfach so, wie sie sind. Wir wollten da nicht irgendwie einen großartigen anderen Zugang haben. Aber ja, jetzt bin ich ein bisschen abgebogen von deiner Frage.
Das macht gar nichts. Wenn wir schon dabei sind, wäre es dann nicht, also ihr habt, glaube ich, 2 Live-Alben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wäre es dann nicht besser, einfach nur Live-Alben zu nehmen?
Ja, hat absolut was. Ich finde, die Vielfalt macht es. Hm. Es gibt schon, also es ist so ein richtig gutes Studioalbum, hat was. Man hat eine Qualität, man kann einfach jedem Instrument folgen, wenn man will. Man kann es so richtig zerlegen in die Einzelteile und dann macht es trotzdem ein rundes Ganzes, wenn es gut gemacht ist. Man hat natürlich halt eine größere Annäherung an das Perfekte, was wir ja immer wollen. Dafür leidet halt die Atmosphäre, ja. Es ist so. Und die Energie, dieser Drive, ich würde sagen, die Mischung macht's, die Abwechslung. Aber ich bin auch der Typ, der eigentlich eher zum Live-Album greift. Wenn ich jetzt eine Band höre, oder entdecke, sagen wir so, dann bin ich schneller beim Live-Album als beim Studio-Album, muss ich auch sagen. Ja.
Wobei ich tatsächlich, weil du gesagt hast, beim Pop ist das ja ein bisschen anders, weil die ja quasi erst produzieren und dann überlegen. Ich finde, es hat manchmal auch was, zu gucken, wenn einem voll. Schon die Studio-Version gefällt, finde ich meistens die Live-Version dann noch besser und finde es dann total spannend, wie in das Arrangement eingegriffen wird. Und wobei ich mich manchmal frage, warum man nicht die Sachen dann auch gleich im Studio macht, weil es oft coolere Sachen sind. Also sei es irgendwelche Bläsersätze, die dann nochmal anders sind oder so.
Ich glaube, das hängt oft wirklich mit der Genese des Stücks oder der Produktion zusammen, weil am Anfang steht eben das Studio und das ist die erste Version eines Songs. Und das kann toll sein, aber es bleibt dann liegen, es ist fertig produziert, es bleibt liegen. Und dann wird es geprobt oder es bleibt, vielleicht ist es auch, aber es ist, danach wird dann die Live-Umsetzung oft gemacht. Und durch diese Schritte wächst natürlich oft was, ja. Und was auch absolut dafür spricht, dass man sich keine Gedanken über die Umsetzung macht, ist, dass man halt viel freier ist im Kopf beim Komponieren oder beim Produzieren. Wenn du nur an deinen optimalen Sound denkst, ja, und an das, was dieses Stück jetzt braucht, und die Umsetzung ist überhaupt kein Thema, weil du es ja eh basteln kannst im Studio, dann bist du viel freier in den Möglichkeiten, weil du, ja, eben, die Umsetzung spielt kein Thema, ich habe es ja gesagt. Also das ist natürlich, ist cool, ja. Und es gibt bei Federspiel zum Beispiel, oder wurscht, du hast in jeder Band halt verschiedene Instrumente, die verschiedene Leute spielen können und du kannst natürlich irgendwelche Nebeninstrumente nehmen und du kannst, es gibt eh tausende Möglichkeiten, wie du Dämpfer etc. einsetzt, ja, und den Sound irgendwie bearbeitest, aber wir werden da trotzdem wahrscheinlich keine Kirchenorgel herstellen können.
Ja.
Ja.
Wobei, das geht mit Bläsern tatsächlich, habe ich festgestellt.
Das geht vielleicht noch eher, ja. Ein Drumset, keine Ahnung. Also.
Ja. Okay, ich will sowieso später nochmal so ein bisschen zu eurem Prozess, wie ihr Dinge entwickelt. Ich würde aber gern erst nochmal ein bisschen bei dir selber bleiben. Und wir haben ja uns am Anfang über deinen Namen schon unterhalten. Woher kommt der?
Der Name ist zur Hälfte Spanisch und zur anderen Hälfte Französisch. Alvarado, Spanisch. Dupuis, Französisch. Und das hat familienhistorische Gründe. Also es gab da einen Vorfahren, der als Franzose nach Lateinamerika gegangen ist und dort eine Frau geheiratet hat. Und die sind dann wieder nach Europa gekommen. Aber dieser Doppelname, wie es in der spanischen Welt üblich ist, dass du quasi Okay, da haben Kinder immer Namen von Vater und Mutter. Das hat sich dann eben so konserviert, weil das ja hier nicht üblich ist und das war dann quasi in der europäischen Tradition eingefroren, dieser Doppelname. Aber das, der traurige Punkt ist, ich habe leider, das ist so lange her, dass ich weder in Nicaragua noch in Frankreich irgendwelche Verwandten habe, die ich besuchen könnte.
Das ist natürlich sehr schade.
Ja, das ist sehr schade. Und das nächste ist, ich schaue auch überhaupt nicht so aus, also alle, die mich schon mal gesehen haben. Ich habe jetzt nicht die Latino äußeren Eigenschaften. Das ist auch manchmal ein bisschen enttäuschend, glaube ich, wenn Leute meinen Namen lesen und dann komme ich daher und bin so ein Blondschopf. Das ist dann, manche, glaube ich, erwarten sich da mehr.
Ach, das weiß ich nicht, aber...
das ist natürlich eine sehr oberflächliche Sache, aber...
Spielt das Spanische oder Französische irgendeine Rolle für dich? Also fühlst du dich zu irgendeinem Drittel Spanisch oder so? Oder ist das einfach nur noch der Name, der übrig geblieben ist?
Eben, es ist leider zu lange her, dass die Sprache, dass ich jetzt da irgendwie zweisprachig oder dreisprachig wäre. Meine Familie ist auch aus anderen Gründen sehr frankophil. Also meine Schwester war auf der französischen Schule, meine Mama auch. Die haben oft auch Französisch zu Hause geredet. Ich habe das irgendwie oft gehört und spreche es auch ein bisschen und mag es auch. Ich liebe französische Patisserie, Konditorei und Essen generell natürlich, Wein. Es gibt eine Frankophilie, um dieses Wort nochmal zu pflegen.
Okay.
Aber das geht nicht sehr weit hinaus über das, was ich genannt habe.
Okay, also auch keine französische Chansons?
Nein, also das ist jetzt nicht etwas, wo habe ich viel mehr mit Alpen, mit einem Bayerischen zu tun.
Okay.
Was mein Name auch nicht vermuten lassen würde.
Nee, nicht, das tatsächlich nicht. Wie kam Musik generell in dein Leben?
Meine Großmutter war eine leidenschaftliche Hobbypianistin. In ihrer Erzählung der Geschichte hätte sie Klavier studieren sollen, wäre nicht der Krieg gekommen. Sie war, die Anekdote sagt, sie war am Weg zum Konservatorium auf einer Prüfung und dann war Bombenalarm und sie musste umdrehen. Mhm. Deswegen, ob das stimmt oder nicht, was die oft erzählen, die Menschen Geschichten, die sie hören wollen, nicht die sich ereignet haben. Aber ich will ihr nichts unterstellen. Also sie war eine sehr, sie hat es geliebt, Klavier zu spielen. Die Beethoven-Sonaten, zumindest die leichten, hat sie manchmal gespielt an einem Sonntag und das hat mich extrem beeindruckt. Und ich habe aber dann auch sehr bald einen gewissen Druck, will ich nicht nennen, aber eine starke Empfehlung von ihr gehört. Ich soll doch auch ein Instrument spielen und welches Instrument und so. Und ich habe mit der üblichen Karriere auf der Blockflöte im Kindergarten begonnen und dann war aber schnell die Frage eben von ihr, naja, jetzt muss ich was Gescheites spielen. Was auch lustig ist, weil die Blockflöte mich eigentlich dann noch sehr lange begleitet hat, weil ich Blockflöte super finde. Und vor allem den Bereich der alten Musik, also Barockmusik, habe ich sehr lange noch bei der Blockflöte bleiben lassen. Aber dann war eben die Frage, ja, welches gescheite Instrument und dann würde ich sagen, also ordentliches Instrument, den spielen soll. Und da war meine Oben eben ganz vorn dabei, da irgendwie Stimmung für Klarinette zu machen. Mitunter auch, weil die Nachbarn KlarinettistInnen waren, halt in der örtlichen Blaskapelle. Und da war ich mal dort auch und habe mir das angehört, wie sich das denn anhört. Die Argumente gegen die, also irgendwie war klar, Blasinstrument, Holz. Blasinstrument war relativ bald irgendwie so in der engeren Auswahl und die Argumente gegen die anderen Instrumente waren auch lustig. Also so im Sinne von Flöte ist irgendwie zu mädchenhaft und Oboe ist sowieso komplett weird. Ich weiß nicht, die hatte da ganz eigene Prinzipien. Und nach dem Ausschlussverfahren ist eigentlich nur die Klarinette übergeblieben.
Die Frage ist ja, wenn du Oboe gelernt hättest, ob du das machen würdest, was du jetzt tust, weil Oboe in der Volksmusik habe ich...
ganz selten, aber ich finde, es hat, also ich finde, Oboen für Gott haben eigentlich totale Volksmusikqualitäten.
Auf jeden Fall, diesen, aber man sieht
diesen
nicht.
Knack. Man sieht es ganz selten. Es ist, ich habe letztens wieder ein Ensemble gehört und es hat echt was. Also es hat diesen Knack, den dieses also Töne so anknacken lassen, was man auf einem Blechblasinstrument gut machen kann, was aber die Klarinette nicht so gut kann. Die Klarinette kann vieles, aber das ist nicht eine der Stärken.
Total spannend. Ich hatte vor Weihnachten, wir nehmen ja jetzt Anfang Januar auf, ein Gespräch mit Miriam Hanika, ist eine Oboistin, die Singer-Songwriter-Musik macht und Oboe spielt. Und da dachte ich auch lange nicht, oder was heißt lange, aber ich habe das nie in Verbindung gebracht. Dann habe ich das erste Mal gehört und habe festgestellt, das kann ziemlich gut funktionieren.
Cool. Also ich glaube, wenn du kreative Menschen hast, dann lässt sich ja aus allem irgendwie coole Musik machen. Es gibt auch dieses Oregon-Quartett, glaube ich. Und das ist ein Jazz-Quartett mit dem Oboisten. Das ist mega. Oregon, glaube ich. Aber das sind eben wirklich also an einer Hand abzählbar. Es ist wirklich ein Randerscheinung. Ein Doppelrohrbläser außerhalb von Klassik.
Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann lade ich euch ein, auf Patreon zu kommen. Einer kleinen Plattform, die es mir ermöglicht, hier diesen Podcast so gut wie möglich zu produzieren und mein kleines Team außenrum zu finanzieren, sodass wir alle zwei Wochen wirklich auch eine Folge bringen können. Das Ganze kostet maximal 5 Euro im Monat. Dafür bekommt ihr auch immer wieder mal Folgen im Vornherein, Folgen, die erst deutlich später veröffentlicht werden oder Folgen, die tatsächlich gar nicht öffentlich kommen. Außerdem die Möglichkeit, direkter mit mir Kontakt aufzunehmen und im Podcast auch was zu sagen. Außerdem möchte ich euch noch mein Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der kommt einmal im Monat und ist kostenlos. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Hast du die Klarinette dann geliebt von Anfang an?
Es war ein ambivalentes Verhältnis. Ganz am Anfang habe ich es gemocht, dann hatte ich leider keine guten Lehrer und die haben es mir dann recht vermiest oder ich bin nicht der Fleißigste, das muss man echt einmal sagen. Ich bin also jetzt wird es besser, aber irgendwie so die Disziplin, da irgendwie regelmäßig zu üben, hatte ich nicht. Und meine Lehrer haben das auch nicht irgendwie geschafft, auf eine positive Art zu wecken. Sondern es war immer so ein bisschen Oldschool-Druck dahinter. Und das habe ich, dann hat mir dann überhaupt keinen Spaß gemacht und so. Und eigentlich wollte ich aufhören, aber ich habe es mich einfach nicht getraut. Ich habe es der Omi zuliebe weitergemacht und habe mich halt so ein bisschen durchgewunden. Und dann hatte ich aber durch Glück, habe ich dann tatsächlich mit 15, 14, einen Lehrer gefunden, der dann wirklich in mir das Feuer entfacht hat, wo ich dann nicht viel mehr, aber dann doch auch geübt habe.
Okay. Weißt du, wann du das erste Mal über Musik gestaunt hast?
Das war wahrscheinlich genau diese Großmutter, die die Pathetik von Beethoven spielt und ich einfach nur immer gedacht habe, wie geil ist das eigentlich? Wie kann man aus 10 Fingern so spielen. Ich glaube, sie hat nicht großartig gespielt, sie hat das irgendwie so Home-Style, aber das Stück ist Wahnsinn und das, als Kind ist natürlich alles irgendwie...
Ich wollte gerade sagen, als Kind interessiert es ja noch
nicht.
Das
ist dann ein Staunen. Na eben, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich war natürlich überhaupt nicht im Analysemodus, weil ich hatte kein Werkzeug dafür und ich war einfach ein Kind und dann ist das so beeindruckend. Mhm.
Welche Musik lief sonst so im Kinderzimmer bei dir?
Wie heißen die? Gauls Kinderlieder, wenn du das so sagst. Und dann diese Valerie.
Keine Ahnung.
Valerie und das Schaukelpferd. Also Kinderlieder halt. Kassetten. Und Classic for Kids. Das war immer schon ein Ding. Justus Franz.
Der sagt
deutscher,
was, ja.
Großer Musik, also so Pädagoge. Ja. Hat eine Serie für eben für Classic for Kids, sagt er hier alles. Ja. Also so Musikvermittlung, war jede von diesen Kassetten war einem anderen Komponisten gewidmet. Ich denke, es waren nur Komponisten. Da gab es eben die, wir haben Mozart gehabt und Schubert. Und das habe ich sehr viel gehört. Das war ganz nett gemacht. Das war so, die haben dann gesprochen auch. Das waren so Hörspiele quasi mit den historischen Persönlichkeiten und natürlich viel Musik dazwischen. Und ja, Schubert ist sowieso ganz wichtig, auch biografisch. Also der ist aus dem selben Bezirk, in Wien geboren wie ich. Und deswegen, unter anderem ist es die Volksschule, in der ich war, eher zufällig, aber das war die Schubert-Schule, weil da auch sein Vater unterrichtet hat.
Ah, okay.
Sehr, sehr geografisch sehr nahe und ich liebe Schubert.
Aber ihr habt nicht in der Grundschule dann Schubert-Lieder gesungen?
Nein. Es gibt so eine Vertextung von der Unvollendeten, also diese Melodie, dieses Hörst du den Vogel? Und da hat irgendwer hat einen Text dazu gemacht. Meine Omi hat sich total aufgeregt, wie man das machen kann, da so einen Text dazu punchen. Aber für Kinder ist das natürlich viel greifbarer, wenn du nicht, also in so Metallmusik auf da singen, ist natürlich nicht cool für Kinder. Und das, ich finde, meine Volksschullehrerin hat das super gemacht, die übrigens nach wie vor mit mir in Kontakt ist. Die hat mir letztens eine Karte geschrieben und mir gratuliert zum Federspiel 20-Jahre-Jubiläum. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden.
Das ist ja cool.
Ja.
Das ist ja wirklich cool.
Die verfolgt uns, ja. Die kommt immer wieder zu Konzerten.
Das ist ja dann schön, auch als Lehrer zu sehen, was aus den Schülern geworden ist. Das sehe ich ja jetzt auch so ein bisschen, also ich bin jetzt 10 Jahre dabei und wir haben jetzt auch so ein paar, die Abi gemacht haben, als ich kam und sehe jetzt, okay, die eine geht jetzt auch Richtung Opernbühne, also studiert jetzt schon Operngesang, ist jetzt fast fertig. Der andere ist Jazz-Trompeter geworden. Und so jetzt die Anfänge der Karriere zu sehen, mal sehen, wo die alle hingehen. Und dann kann man irgendwann sagen, tada, das...
Das macht einen schon stolz, oder?
Schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mal gucken, wo das alles so hingeht. Aber Grundschule finde ich ja noch krasser, weil du die Kinder ja noch viel kleiner erlebst als das, was ich jetzt mache. Wenn die jetzt bei uns gehen, dann ist es ja schon ersichtlich, zumindest was sie wollen. Als Grundschüler, da ist ja, sind die Wünsche ja vom Archäologen bis zum Müllfahrer und ist ja so, ist ja alles da. Quasi.
Ja.
Genau. Was hat dich veranlasst, dann zu studieren? Wenn du sagst, du bist nicht fleißig, du hast zwischendurch keinen Bock gehabt, warum dann doch den Berufsweg des Musikers?
Wie gesagt, das war dann dieser Lehrer, der dann die Kehrtwende gebracht hat, der es geschafft hat, eben das Feuer zu entfachen und in mir diesen Traum zu wecken, das beruflich zu machen, damit auf Bühnen zu stehen. Der hatte eine unglaubliche Energie. Auch nach heutigen Methoden. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Stunde sehen würde, ich habe es leider nie mitgeschnitten. Jetzt mache ich das. Ich schneide jede Stunde mit. Ich bin ja nach wie vor im Unterricht.
Ja?
Natürlich, finde ich super. Also Stunden mitschneiden, größter Tipp da an alle da draußen.
Aber nur die du selber bekommst, nicht die du auch hältst.
Ich bekomme.
Ah, okay.
Nein, das habe ich, das mache ich auch nicht auf so einer regelmäßigen Basis, aber es stimmt eigentlich, guter Input. Auf der MOOC, so könnte ich auch mich mal, auch filmen vielleicht sogar. Egal, ich mache eigentlich nur Audiomitschnitte immer von meinen, die Stunden, die ich konsumiere. Aber damals habe ich es nicht gemacht und es würde mich sehr interessieren, wie das abgelaufen ist. Weil in meiner Erinnerung war es natürlich großartig, weil er großartig war, aber auch... Ich glaube nicht unbedingt pädagogisch, so wie man es jetzt auf einer Hochschule lernt. Mhm. Also ich glaube, er hat dann teilweise schon sehr, ja, ich würde mal sagen, grobe Methoden angewandt. Jetzt nicht handgreiflich oder so, das nicht, aber verbal dann doch irgendwie mal ein bisschen tiefer in die Taschen gegriffen. Und ich würde aber mal behaupten, ich habe es gebraucht oder es hat mir was gebracht. Ich bin jemand, der halt gerne auch mal den gesunden Arschtritt bekommt, so. So blöd das jetzt klingt, aber ja.
Aber was war dann das Entscheidende, dass aus dem eher fauleren, ich nenne es mal fauleren Frederik, dann der Typ wird, der sich den Arschtritt gefallen lässt und sagt, geil, den Weg finde ich eigentlich ganz gut. Weil das hätte ja auch andersherum sein können. Hätte ja auch sein können, boah, jetzt kommt da noch jemand, der mir dauernd in den Arsch treten will. Jetzt habe ich jetzt recht keine Lust mehr.
Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist die Vision, die dir jemand einpflanzt. Mhm. Also ich habe bei ihm gesehen, er war jetzt kein mega konzertierender Klarinettist, aber er ist auch immer wieder aufgetreten und hat verschiedene Aufnahmen gemacht und so, die mir einfach unglaublich gut gefallen haben. Und ich habe quasi ein Bild von mir letztlich kreiert, indem ich auch in dieser Rolle war, indem ich auch auf einer Bühne gestanden bin, auch Aufnahmen gemacht habe, auch der Klarinettist war, der die Menschen berührt mit seiner Musik, der dieses Mozart Adagio so spielt, dass man sich einfach nur denkt, wow, oder diesen Tango so spielt, dass man tanzen möchte dazu. Also ich glaube, gute, großartige Lehrer und Lehrerinnen machen in uns Bilder und eröffnen uns Wege. Und die Mittel, wie, ob es mit Arschtritt oder mit gutem Zuspruch oder mit positiver Verstärkung ist, das ist für jeden und jede wahrscheinlich unterschiedlich zu wählen.
Wie schaffst du es jetzt bei deinen Studenten, solche Bilder zu kreieren?
Ja, ich versuche genau das zu machen, wobei ich mir eh oft denke, ich sollte ihnen, glaube ich, mehr noch zeigen, wo man eben hinkommt. Also sie mir auch auf meine Sachen einladen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie viel unterwegs ist. Also es gibt ja so viel, aber ich bemerke eine Tendenz, dass die sich ein bisschen auch gerne zurückziehen oder ein bisschen faul sind oft, was jetzt nicht was das Üben betrifft, sondern was das Rausgehen und das Erkunden betrifft. Also die muss man oft wirklich an der Hand nehmen und sagen, hey, schau dir das an, schau dir dieses an und wenn du da hin willst, dann machen wir das so.
Woran glaubst du, liegt das?
Ich denke, das ist jetzt natürlich, ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese unglaubliche Vielfalt, die es gibt und im Angebot, ja, also du kannst ja jeden Abend in einer Großstadt wie Wien oder kannst du ja jeden Abend, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen, Konzerte besuchen, das macht es nicht unbedingt leichter. Es braucht dann eben oft so jemanden, der dich an der Hand nimmt und der sagt, das und das und das ist gut, heute ist das, komm mit, ja, oder geh hin. Ich kann ja nicht mit meinen Studierenden ständig auf irgendwelche Konzerte gehen, also die Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, und auch gerade durch Social Media und YouTube und so, ist ja noch viel mehr immer möglich anzuschauen, ja, was großartig ist, und ich liebe dieses Wissen, das da vor dir liegt, gratis, ja, und diese Wissen, Erfahrungen, Darbietungen, aber wie gesagt, es macht es auch irgendwo beliebig, also das ist grenzenlos. Die sind, glaube ich, oft ein bisschen dann auch verloren. Ja. Mhm. Ich spiele dann nur das nach, was ihr Professor ihnen halt aufträgt.
Ja.
Aber es ist auch eine Typsache. Es gibt solche und solche natürlich. Ja.
Also ich glaube auch, dass viel YouTube und Spotify natürlich eine Rolle spielt, weil auch als ich studiert habe, wir sind ja wahrscheinlich eigentlich das Alter, gab es das ja alles noch nicht. Oder nicht so groß auf jeden Fall. Das war ja Anfang der YouTube-Zeit irgendwie. Das heißt, man musste ja noch rausgehen und sich irgendwie die Sachen suchen. Dann wurde ja noch mit Freunden und Kommilitonen drüber gesprochen, was sie gerade hören, CDs ausgetauscht, irgendwelche Dateien rumgeschoben, damit man irgendwie so. Und heute ist das ja alles greifbar und ich merke das ja selber, da ist man dann so ein bisschen erschlagen von dem. Also ich entdecke gar nicht mehr so viel Musik wie früher, weil ich dann doch irgendwie bei dem bleibe, was ich so kenne. Weil ich gar nicht, mir ist das manchmal auch zu viel zu suchen.
Genau.
Und natürlich dann bequemer, um nicht rauszugehen. Das ist ja dann die andere Kehrseite.
Ja.
Und weil du gesagt hast, in Wien kann man ganz viel entdecken. Das ist uns als erstes aufgefallen. Wir waren ja jetzt in Wien über Silvester. Dass rein werbetechnisch da ja nur Kultursachen hängt. Was bei euch da irgendwie an Plakaten hängt, ist ja Wahnsinn. Wir haben zwar auch die Menge an Plakaten, aber das ist dann eher Essenswerbung oder irgendwas anderes. Das hat mit Kultur bei uns nicht so viel zu tun. Das ist das Erste, was uns aufgefallen ist, wenn da Plakate hängen, sind es Von irgendeiner Kunstausstellung bis hin zum Kinofilm, bis hin zu Konzerten und sonstigen Ausstellungen, da ist man schon auch ein bisschen erschlagen. Wir haben ja auch überlegt, okay, wir sind jetzt 7 Tage da, was machen wir denn alles? Ist ja gar nicht alles unter. Und da war ja auch klar, okay, wir gehen in so viel wie möglich. Wenn du natürlich als Student dann, du sollst üben, du sollst das vorbereiten, du sollst das nachbereiten, dann ist man natürlich erst recht dann im Zugzwang. Was höre ich mir denn überhaupt an?
Ja, voll. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Abend in einem Konzert war, gar nicht. Aber was glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist und war auch, sind so Sessions. Also das ist jetzt weniger in der Klassik, aber Volksmusik, Jazz sowieso, Open Stage Geschichten, Sessions, Stammtische, wie man in der Volksmusik sagt. Das war auch oft einmal, einmal im Monat auf jeden Fall. Alle 2 Wochen gab es das in Wien. Ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, da hat Corona ein bisschen eine Zäsur gebracht. Aber da ist natürlich das Lernpotenzial noch ungleich größer, weil du bist ja selber gefordert, auch irgendwie zu spielen, wenn du dich traust. Aber dann lernst du wesentlich viel.
Warum bist du zum Studieren nach Holland?
Also ich habe ja in Wien begonnen zu studieren und in Wien aufgehört zu studieren. Und ich habe mir gedacht, okay, das ich muss da mal raus. Mhm. Also Wien ist eine großartige Stadt, aber es ist auch irgendwo notwendig, mal ein bisschen rauszugehen. Weil sonst glaubt man ja, man ist ein Nabel der Welt.
Ja, musikalisch gesehen ist es aber so.
Naja.
Also nicht der Nabel, aber
ja, für Wiener Klassik, es ist schon okay. Für Wiener Klassik ist es wichtig, aber im Blues ist Wien...
Okay.
Nicht einmal.
Aber der ist Holland irgendwie. Jetzt auch nicht unbedingt das Blues.
Nein, ich wollte auch nicht Blues lernen, aber ich habe jetzt irgendwas gesagt. Also, es kommt immer darauf an, in welchem Stil du dich bewegst. Ich fand das auch sehr erfrischend, ich war mal länger in Kolumbien und Leute haben mich natürlich gefragt, wo ich her bin. Und ich habe gesagt, Vienna, so wie man Spanisch Wien sagt. Und es gibt eine kleine Provinzstadt in Kolumbien, die heißt Vienna.
Okay.
Und die haben mir gedacht, ich komme aus diesem Kaff da. Also irgendwie so. und dann habe ich gesagt, nein, Austria, Vienna, Austria. Ah, und dann habe ich immer so ein nettes, lächelndes Zustimmen, aber wo du genau weißt, die haben jetzt eigentlich keine Ahnung, wo das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, Alemannia, so, Deutschland, ja, genau. Neben Deutschland, ein kleines Land, das so ist wie Deutschland. Und damit haben die Leute dann ein bisschen was anfangen können, aber es ist einfach wirklich nicht der Nabel der Welt, auch wenn wir das gerne glauben von uns. Und aber das ist ja egal wo, also selbst wenn ich in New York lebe, ist es gut, mal woanders hinzukommen, weil ja die Welt schaut aus einem anderen Winkel, von einem anderen Fleck anders aus. Es wird dort anders gesprochen, anders gelebt, anders gespielt. Und das macht uns auf jeden Fall nur reicher.
Was hat dir die Zeit in Holland gegeben, was du jetzt noch so mit dir trägst?
Da sind wir auch wieder bei diesem Rauszoomen, was wir vorher jetzt über eine Produktion geredet haben. Ich hab quasi rausgezoomt. Ich hab mein eigenes Leben, vielleicht geht ein bisschen zu weit, aber mein Wirken auf jeden Fall als Klarinettist und als Spieler, als Student mal ein bisschen von weiter draußen betrachtet und habe gemerkt, was sind die Dinge, die ich gern mache, die ich nicht so gern mache, die ich gut mache, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und ich glaube, je besser man das kennt, ja, desto leichter fällt es einem, seinen Weg zu finden. Ich habe dann eben dort, ich war da bei einer Professorin, die war jetzt gar nicht unbedingt meine erste Wahl, ich wollte eigentlich nach Amsterdam natürlich. Utrecht ist eine halbe Stunde von Amsterdam und ist eigentlich total schön und nett, super Studierendenstadt, ich kann das sehr empfehlen. Aber es war nicht meine erste Wahl, es war dann quasi die zweite Wahl und auch die Professorin dort war nicht, hatte ich gar nicht gekannt und so, die war auch nicht besonders toll, aber es war extrem wertvoll, dass ich dort meine Rolle neu schreiben konnte. Ich habe mich quasi neu definiert und habe auch gemerkt, dass es hilft natürlich, wenn du quasi hier halt immer so Mittelfeld, sag ich mal, bist oder so, jetzt nicht irgendwie besonders. Und dort war ich irgendwie so einer der Besseren. Und das hat mir irgendwo viel Selbstvertrauen gegeben. so blöd das jetzt klingt, aber ich habe eben auch gemerkt, was ich nicht so gut kann und habe da, glaube ich, ein bisschen ein paar Entscheidungen getroffen, jetzt im Nachhinein, auch wenn mir das jetzt im Moment dort nicht so bewusst war, aber Entscheidungen, die mich dann auf den Weg gebracht haben, auf dem ich bin.
Darf ich fragen, was kannst du nicht so gut?
Ja, das klassische quasi abliefern. Also ich bin jetzt keiner, der bei einem Probespiel, ich glaube, dass ich bei einem Orchesterprobespiel gewinne, da hätte ich wirklich ganz, ganz viel investieren müssen und das wäre sich vielleicht trotzdem nicht ausgegangen. Ja? Mhm. Also dieses makellose, fehlerfreie Abliefern, irgendwie so dieses Funktionieren unter Druck dann abzuliefern. Quasi den dreifachen Auerbach beim Eiskunstlauf. Wo jeder darauf wartet, jetzt kommt er, schafft er ihn makellos. Das bin ich nicht.
Aber abliefern musst du ja trotzdem auf der Bühne.
Genau, aber ich bin in einer Welt unterwegs, in der dreifache Auerbach nicht erwartet. Da weiß niemand, dass der jetzt kommt. Ich glaube, ich kann ihn, aber nicht, wenn alle darauf warten und wissen, er kommt jetzt.
Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So eher so der Überraschung.
Alpensymphonie, das hohe E oder was ja. Das da ist, ja?
Ja.
Bei euch.
Ja.
Also in der Welt der klassischen
Trompeten. Ja, weiß schon.
Ich kann das wahrscheinlich spielen, den dreifachen Auerbach, aber wenn ich halt will. Und wenn er nicht gelingt, ist es auch nicht so schlimm in meiner Welt, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist nicht dieser Perfektionsanspruch auf diese Art. Also ich habe einen absoluten Perfektionsanspruch bei gewissen Dingen, die einem Klassiker, einem landläufigen, durchschnittlichen ist. Wir reden da sehr in Kategorien und Schubladen, die natürlich oft aufgebrochen werden und von vielen Menschen aufgebrochen werden, das muss man dazu sagen. Aber wenn man jetzt eben so sehr in Klischees spricht, dann ist dem durchschnittlichen Klassiker zum Beispiel egal, ob irgendwas grooved oder in time ist. Auch bei Musik, die meiner Meinung nach grooven sollte, so wie auch Mozart oder so. Da kann ich wieder nicht, da wäre ich unrund. Ja. Aber genau, die makellose, weiß nicht, Koloratur, der setze ich mich jetzt nicht so aus.
Okay. Wie schwer ist es oder war es für dich, die eigene Schwäche einzugestehen? Weil man geht ja irgendwie auch mit einem Selbstbild in so eine Hochschule und dann stellt man irgendwann fest, das stimmt nicht so ganz mit der Realität überein.
Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, bei mir und auch bei meinen Kollegen von Federspiel, und da kommt eben dieser ganz wichtige Teil in mein Leben. Federspiel gibt es seit 2004 und da war ich 14 Jahre alt, 15. Ich bin mit 15 dazu gekommen. Das ist so früh, dass das quasi noch lang bevor ich auf die Hochschule gekommen bin, war. Und das war, glaube ich, immer meine Superpower.
Okay.
Weil ich hab dadurch einfach immer, und das Glück war, wir haben relativ bald begonnen aufzutreten und haben auch Geld damit verdient und haben dort eine Vision gehabt und einen Weg, den wir gegangen sind, der aufwärts gegangen ist. Und dadurch hatte ich es immer leicht, unter Anführungszeichen, diesen Weg des Orchestermusikers, den ich eben vielleicht, wo ich vielleicht wirklich gescheitert wäre, den musste ich gar nicht gehen. Ich habe genau ein Probespiel gemacht in meinem Leben für ein Profiorchester. Das habe ich nicht gewonnen. Aber da bin ich jetzt gar nicht unglücklich drüber. Und dann habe ich nie wieder eins gemacht, weil ich es nicht musste. Und das hat mich natürlich extrem frei gemacht im Kopf. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Eingestehen des Scheiterns, wie du sagst, halt viel härter ist. Das hat sich aber nicht so angefühlt für mich. Ja. Wenn ich jetzt alles auf diese Karte setze und dann nach 10 Jahren harter Arbeit komme ich drauf, ist sich nicht ausgegangen. Wie es halt leider, ich sehe das bei vielen Kolleginnen, also Ex-Kolleginnen, ich bin schon lange nicht mehr Student, aber ich habe das damals natürlich mitbekommen, ja, von vielen Seiten. Denen hängt das mitunter lebenlang irgendwo nach. Nicht alle natürlich. Manche schaffen es total gut, sich davon zu lösen und sagen, ja, okay, ist nichts geworden. oder finden schon unterwegs einen anderen Weg, eben so wie wir. Aber bei uns war das sogar wirklich vor dem Studium schon, war der Weg schon da, war das schon eine Option. Und die ist dann natürlich immer klarer geworden.
Okay. Gehen wir doch gleich mal zu Federspiel. Wenn du sagst, du bist mit 14 dazugekommen, wie ist das alles entstanden?
Das war eben einer der Gründungsmitglieder, hat einen Stiefvater. Dieser Mann hat sich gedacht, er macht mit seinem Stiefsohn eine Band, auch ein bisschen um seiner neuen Frau, also der Mutter von ihm, zu imponieren oder singen, weil er selber Musiker war, Musikant und auch Volksmusik-Ethnologe. Das heißt, das war jemand, der die Praxis und die Theorie, wie wenig andere meiner Meinung nach, in seiner Person vereint hat. Und dieser Mann heißt Rudi Pietsch und ist in der österreichischen Volksmusikszene ein großer Name, lebt leider nicht mehr. Der hat sich eben gedacht, okay, mit dem Junge da, diesem Pubertierenden, mache ich eine Band, ohne selber mitzuspielen. Also er hat gesagt, such dir ein paar Freunde, die ein Instrument halten können. Die inhaltliche Qualifikation waren, glaube ich, nicht so das Thema. Einfach Freunde, mit denen du gerne spielst. Und die Besetzung war irgendwie so mit Blech halt so. Das war, glaube ich, mal so der erste Gedanke. Nozzil Brass war natürlich damals schon ein großer Name. Und der Rudi war ganz wichtig bei diesem Wiener Musikantenstammtisch, also im Nozzil.
Ja.
Wo sich Nozzil gebildet hat, mit denen hat die alle gut gekannt von der Hochschule, war auch selber an der Hochschule Lehrer und hat auch mit Nozzil sogar, glaube ich, so wie geprobt oder so. Also er war ein Einfluss für sie im Rahmen dieser Szene. Und das heißt, er hat das gut gekannt, wie die spielen und was möglich ist und hat sich, glaube ich, gedacht, okay, er probiert da jetzt selber was in die Richtung. Und da war aber eben nur Blech. Und der Matthias eben, der, den du auch schon hattest, Matthias Werner, das ist genau jener Stiefsohn, der hat dann diese Freunde um sich geschart. Da waren ein paar eben aus der Kremser Region, wo er her ist, das ist eine Stunde weg von Wien, an der Donau. Ein paar auch die in Wien in die Schule gegangen sind, sagen wir so. Und da war ich auch in der Schule. Und ich war dann, die haben dann ein paar Mal geprobt, da war ich aber noch nicht dabei und haben diesen sogenannten alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck, der alle 2 Jahre stattfindet, als Ziel anvisiert. Der Rudi hat gesagt, da fahrt ihr hin, diese Stücke, da müsst ihr vorbereiten und ja. Und dann war das aber eben eine sehr pubertierende Truppe, die jetzt, glaube ich, sich nicht mit einer Ernsthaftigkeit, die man vielleicht sich wünschen würde, darauf vorbereitet haben. Und dann... Also die Vorbereitung war das eine und die Darbietung am Tag des Wettbewerbs war das andere. Ich glaube, sie haben der Jury nicht vermittelt, dass sie das jetzt sehr ernst nehmen und dass es jetzt ihr größtes Ziel ist, da eine Auszeichnung zu erringen, was natürlich bei einer Jury selten gut ankommt. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Miterfolg teilgenommen war oder nur ein teilgenommen. Es war wirklich nicht ruhmreich. Aber irgendwie, wie durch ein Wunder, haben sie beschlossen, sie machen weiter. Nach so einer großen Niederlage gleich zu Beginn. Und der Rudi hat sich auch weiterhin ihrer angenommen. Aber jedenfalls der Klarinettist, der damals in der Band war, hat nicht beschlossen, er macht weiter. Dem war das genug. Der war, glaube ich, 2 Jahre älter und hat sich gedacht, solche Kindsköpfe. So wurde dann der Platz frei. Und es waren eben schon ein paar Kollegen von dem Musikgymnasium in Wien, wo ich auch war. Und die haben dann mich gefragt.
Okay.
Und ja, seitdem bin ich dabei, 2005.
Was gibt dir die Band, dass du woanders ja nicht gefunden hast?
Puh, ja, das ist wie eine Familie. Also das ist für mich meine musikalische und auch freundschaftliche Heimat zu einem großen Teil. Also ganz viele von meinen Freunden sind bei Federspiel, von meinen Ängsten nach. Und Beruf auch gleichzeitig. Also es ist wirklich eine... Mehrfachbelastung im positiven Sinne.
Was reizt dich an Volksmusik? Also du hast ja auch vorhin am Anfang schon drüber gesprochen, okay, das ist nordische Volksmusik. Also irgendwas ist ja da, was dich so ein bisschen an dem Thema Volksmusik an sich reizt.
Ja, das ist eigentlich auch witzig, weil das kam eben auch erst mit Federspiel, mit dem Rudi, weil ich ja sonst, ich bin ein Städter Und das ist schon mal sehr unüblich, dass eben so richtige Großstädter Volksmusik machen. Das ist eigentlich schon so ein ländliches Ding.
Ja.
Und ich hatte eben auch biografisch davor nichts damit am Hut. Eben so die klassische Musikschul, Literatur, sage ich jetzt einmal, so die typische Fachliteratur, für Klarinette halt gespielt und Vortragsstücke auch eher so Klassikstücke. Da war nie Volksmusik irgendwie ein Thema. Ja, und der Rudi hat uns dann gezeigt, dass diese vermeintlich simple und primitive Musik so vielschichtig und tief gehen kann. Die Energie, die man beim Tanzen zum Beispiel braucht, also um eine Gruppe zum Tanzen zu bringen vor dir, brauchst du eine Energie, die, ich weiß nicht, die macht fast süchtig.
Mhm.
Wenn man die mal erlebt hat, als auf beiden Seiten nämlich, als Spieler und als Zuhörender oder als Tänzer auch. Ja. Ich tanze auch gern. Ich finde, das ist sowas Wichtiges. Das machen wir leider sehr wenig. Wieder mal, wieder auf meine, wenn ich auf meinen Kolumbien-Ausflug kommen darf, das hat mir unglaublich gefallen, wie die Menschen da tanzen. Mit welcher Selbstverständlichkeit. Alte Leute, die da im Sessel sitzen und du denkst dir, ja, niemals, ja. Mhm. Und dann fängt der Salsa an und die springen auf, bewegen ihre 120 Kilo mit einer Leichtigkeit.
Was ist vielleicht das meist Missverstandenste bei der Volksmusik?
Eine Rückwärtsgewandtheit. Also das ist etwas, was natürlich in der Generation unserer Eltern noch viel mehr, also so die Nachkriegsgeneration hat ja mit Volksmusik, vor allem im deutschsprachigen Raum, also hat mit Volksmusik immer verbunden, dass das irgendwie Nazi-Musik ist.
Mhm.
Weil das natürlich von den Nazis auch extrem benutzt wurde und missbraucht, würde ich jetzt sagen. Und das hat dann die Generation danach und jetzt die übernächste, also unsere Generation, gebraucht und einzelne Exponenten, die das gespielt haben und die das befreit haben von diesem Myth. Es gibt natürlich nach wie vor auch, wie wahrscheinlich in jedem Stil leider, Leute, die das irgendwie, ich würde mal sagen, missbrauchen oder die missbrauchen, keine Ahnung, die halt so eingestellt sind und das so sehen, dass das irgendwie was mit, das, und auch Tradition generell natürlich. Der Begriff der Tradition hat natürlich etwas sehr, oft sehr Konservatives mit sich, aber das muss es nicht haben. Also es gibt da wirklich, finde ich, die, man kann das einfach total fortschrittlich sehen und für im Dienste einer besseren Welt spielen.
Weißt du, was ich total spannend finde? Gerade immer, wenn es um diese Volksmusikdebatte geht, dass auf der einen Seite Volksmusik im Sinne von Dvorak, Mahler, da sind ja ganz klar Einflüsse da, Zitate da, das ist total anerkannt. Das ist ja Hochkultur in Reinform. Wenn ich aber jetzt nur über die Volksmusik so spreche, dann wird gerade von den Menschen, die die andere Seite so zelebrieren, die Nase oft gerümpft. Warum ist das so? Ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
Das ist, was ich vorher gesagt habe, auch ein bisschen überspitzt gesagt habe, primitiv. Ja? Es ist natürlich, wenn du jetzt eine Partitur einer Polka anschaust und die Partitur einer Mahler-Symphonie, sind das zwei Paar Schuhe, ja?
Ja.
Und jemand, der sieht, okay, wie viele Notenlinien sind da und wie viele Notenlinien sind da und wie viele Vorzeichen sind da und wie viele sind da, naja, da ist beim Mahler schon mehr zu bieten, aber es findet halt einfach auf einer anderen Ebene statt. Thank you. Das, was es nicht primitiv macht, ist nicht, dass viele Versetzungszeichen in der Polka sind oder viele Instrumente zum Einsatz kommen. Sondern da geht es einfach um andere Dinge.
Aber ist es nicht, also sind wir da nicht bei dem Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, dass es erstmal drum, also dass es vielen Leuten erstmal darum geht, bevor sie Musik hören, erstmal zu wissen, was es ist und wer es gemacht hat, um dann schon zu urteilen, ah nee, okay, das wird jetzt so klingen, statt einfach sich drauf einzulassen und zu gucken, was macht das mit mir?
Mhm. Ja, sicher. Also wenn du jetzt 10 Menschen auf der Straße, also quasi komplett random Leuten auf der Straße eine Polka vorspielst, werden, glaube ich, 8 sagen, ah, Oktoberfest, ja. Geschunkel.
Ja, definitiv, ja.
Und denen ist es komplett egal, ob das irgend so eine MIDI, Musik ist, die halt irgendwie nach Polka klingt, oder eine super gespielte, ich weiß nicht was, von einem mega Ensemble gespielte, Ensemble sagt man nicht, von einer super Blaskapelle gespielte Polka ist, denen, die hören das auch nicht. Also das ist, es ist, ja, es geht ja immer darum, auch wie viel Ahnung habe ich schon in der Musik, was kann ich da raushören? Und mir geht es ja genauso beim Metal, ja, ich kann schon wahrscheinlich sagen, ob das jetzt irgendwie tight ist oder ob das gut gespielt ist oder so, aber ob das jetzt der mega fortschrittliche, der heißeste Scheiß am Metal-Markt ist oder halt so ein durchschnittlicher, keine Ahnung, irgend so ein, ja, so KI gemacht, wobei das mittlerweile auch gar nicht so schlecht ist, haben wir auch schon mal angeschnitten. Gell? Ja, es ist einfach so, wenn du in einem Stil reingehört bist, dann entdeckst du eigentlich erst, was da alles drin steckt. Mhm. Und die Klassik hat halt, weil du das jetzt gesagt hast, hat einfach so eine große Tradition und eine Rezensionsgeschichte, dass die Menschen dort meinen, sich auszukennen, wobei ja der oder die durchschnittliche Abonnement bis Konzertgänger, ja, die reden ja auch einfach viel nach, oder, ja. Aber ich bin dankbar, dass es Abonnements gibt.
Ihr spielt ja jetzt nicht nur im süddeutschen Raum und in Österreich, wo Volksmusik noch irgendwie da ist, wobei eure Musik ja jetzt nicht zwingend Volksmusik ist, sondern maximal Volksmusik inspiriert, würde ich jetzt mal so, genau, so beschreiben. Mhm. Wie ist das? Ihr habt ja schon auch in der Elbphilharmonie in Hamburg gespielt. Kriegt ihr da irgendwie Rückmeldungen von den Zuhörern in irgendeiner Art, oder sind die Konzerte einfach nur gut besucht und jeder freut sich, aber keiner spricht mit euch darüber?
Na, ich habe eigentlich sehr gerne den Kontakt mit dem Publikum, auch beim Merch-Stand nachher frage ich oft gerne, wie erstens, wie die Leute jetzt zu uns gefunden haben, und dann auch, wenn da halt irgendwas kommt, Feedback, dann höre ich mir das gerne an. Und eigentlich am weitesten weg waren wir in den USA und in Kanada. Das waren unsere weitesten Tourneen. Und da ist die Volksmusik natürlich noch viel weniger Thema. Wobei es auch nicht eine unwesentliche ex-deutsche Community, gerade so im Midwest, gibt natürlich. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, das waren jetzt nicht alles nur so Menschen aus diesen, die diese Roots haben und die Musik auch kennen oder so. Sondern die haben dann, glaube ich, sowas oft zum ersten Mal gehört, sage ich jetzt einmal. Und die waren total geflasht, und das war echt so schön, weil du das angesprochen hast. Da haben wir so schönes Feedback bekommen, und ich glaube mitunter, dass es gut ist, dass die nicht eben diese Assoziationen haben, dass die eben nicht diese 8 von 10 sind, die bei uns auf der Straße sagen, oh, Oktoberfest, wobei Oktoberfest auch sehr beliebt ist in den USA, muss man sagen, aber so das typische Geschunkel, und bei den halben leuchten eben so ein bisschen die Alarmglocken, weil irgendwie, schon wissen, althergebrachtes, sondern die sind da viel frischer rangegangen irgendwie und haben nicht diese Last, die da mitschwingt bei vielen hier, gespürt, sondern die haben das einfach so erfasst, wie Victor Wooten es uns wahrscheinlich empfehlen würde, und haben es zum ersten Mal gehört. Und man muss aber dazu sagen, eben wie du gesagt hast, Federspiel ist keine Volksmusikband. Ja. Also das waren wir vor 20 Jahren. Aber wir haben uns dieses Genmaterial steckt in uns und kommt immer wieder mal mehr, mal weniger durch. Und es gibt in jedem Programm, ich sage mal, einen Jodler, den wir ganz schlicht, ganz pur a cappella singen. Das ist Volksmusik, ja. Aber das ist eins von 20 Stück.
Wenn du jetzt in meiner Lage wärst, du wohnst jetzt in einer größeren Stadt, die weit weg ist von Volksmusik. Und du hast Schüler, die du dafür irgendwie begeistern willst oder zumindest den Horizont aufmachen willst. Wie würdest du das machen, ohne jetzt, klar, ich kann natürlich auf ein Konzert gehen, habe ich auch schon, aber wie würdest du jetzt Schülern Volksmusik nahebringen?
Du meinst jetzt, ohne das Live-Erlebnis irgendwie zu ermöglichen, also nur virtuell oder halt?
Genau, weil live ist natürlich schwierig jetzt, klar, also du weißt ja, ich war mit Schülern schon bei eurem Konzert, das ging ganz gut, weil ihr mal in der Nähe wart, aber sonst ist hier jetzt auf einer sehr guten Ebene relativ wenig, was stattfindet, wo ich auch mit Schülern mal hingehen könnte.
Ja, ist immer die Frage, welche Volksmusik natürlich. Also meinst du jetzt alpenländische, oder?
Ja, andere gibt es hier nicht. Also das ist wirklich so, Mainz hat keine grundsätzliche Tradition. Also ich versuche das seit 10 Jahren zu erforschen, aber es gibt nichts, worauf man zurückgreifen kann. Es gibt jetzt auch kein Mainz-typische Volkslieder. Ja. Oder ich kenne sie nicht.
Naja, aber es gibt ja diese Faschingsgeschichte, oder? Karneval?
Ja, das gibt's schon. Aber
das ist schon Volkskultur.
Das schon. Das ist aber, also die Mainzer Fastnacht ist ja sehr politisch eigentlich. Mhm. Ja, Fastnachtslieder zu spielen, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt so, also ja, könnte man natürlich machen, klar. Das wäre natürlich ein Ansatz.
Also ich glaube, du kannst es ja auch ausblenden oder also mal nur das Instrumental oder das quasi melodische Material. Ja. Hernehmen. Das ist dann sehr trocken jetzt, aber wenn du es schaffst, es so aufzubereiten, dass die Bock haben, das zu spielen, weil sie es kennen. Ich glaube ja, was ja total interessant ist, Weihnachten. Ich weiß nicht, wie das dir geht im Unterricht. Ja. Alle meine Instrumentallehrer-Kollegen sagen, zu Weihnachten, also im Advent, ist die Zeit, wo alle am meisten üben, weil sie Weihnachtslieder spielen wollen.
Ja.
Weil die Kinder das kennen, das fühlen sie, diese Instrumentalschulen, wo sie normal die Stücke draus spielen, die kennen sie nicht, diese Stücke. Das sind irgendwelche random Stücke, die vielleicht didaktisch Sinn machen, zu dem Zeitpunkt in der Lehre des Instruments, aber die fühlen die Stücke nicht. Zu Weihnachten fängt man an mit Alle Jahre wieder, ich weiß nicht, Klingelingen, und das kennen die, das haben die schon 100 Mal vielleicht 10 Jahre, 12 Jahre unterm Christbaum gesungen. Mehr schlecht als recht wahrscheinlich, aber die fühlen das und dann haben die Bock, das zu spielen. Und dann kann man ihnen alles reindrücken, was Technik und so betrifft, ja. Weil die einfach spielen. So, und ich glaube, das muss man schaffen. Man muss man muss sie das fühlen lassen, irgendwo. Und ich weiß es nicht, diesen Fastnacht kenne ich nicht, aber ich würde versuchen, genau das, was ich vorher gesagt habe, tanzen zum Beispiel. Die Musik kommt so oft vom Tanzen. Irgendwie mich dazu zu bewegen und ihnen zu zeigen, was muss ich machen bei einem Bohrischen, wie muss ich den frasieren, dass ich eigentlich nicht anders kann, als da zu stampfen und zu klatschen in diesen Formationen, also diesen Figuren. Und dass das irgendwie auch lustig ist, dass man da Freestyle machen kann zum Beispiel oder so, dass das eben nichts mit so einem Volkstanzwettbewerb hat, wo man ja nicht sich falsch bewegen darf oder so.
Habt ihr euch schon mal überlegt, ob das mal eine Sache wäre, so eine Schultour auch zu machen, um quasi jüngeres Publikum noch mehr zu begeistern?
Also bei Schulen direkt nicht. Wir haben eigentlich schon sehr lange Konzerte für junges Publikum. Das heißt, wir haben ein Programm, das heißt Federspielchen. Und dann hatten wir jetzt ein zweites, das war mehr so ein richtiges Musiktheater. Das haben wir in der Philharmonie Luxemburg uraufgeführt. Das ist Höchste Heldenbahn. Und jetzt machen wir ein neues, nächstes Jahr. Weiß nicht, ob ich den. Der Arbeitstitel ist Grand Hotel Federspiel.
Ah, cool.
und wird auch in Luxemburg und in Wien im Konzerthaus aufgeführt. Also wir haben eine, ich würde mal sagen, eine längere Tradition an Konzerten für junges Publikum. Auch weil Philipp, mein Kollege, der Trompete spielt bei uns und auch die meisten Moderationen macht, auch in den Erwachsenenkonzerten, ihn mit Kindern super umgehen kann. Und er hat es auch studiert, sogar Musikvermittlung.
Ah, okay. Studieren.
Ich glaube, da haben wir schon einen Weg eingeschlagen. Schultouren in dem Sinne haben wir noch nicht angedacht, aber warum nicht? Also es gab schon immer wieder Schulkonzerte, aber jetzt eine ganze Tour. Auf unserer USA-Tour, fällt mir gerade ein, haben wir wirklich ich glaube, da waren 1000 Kinder. Die haben ja so riesen Turnsäle, gell, in diesen Highschools. Und der war bummvoll. Das war echt geil. Die haben das komplett gefeiert.
Also wir haben auch eine sehr große Schule, 900. Also wir kommen nicht ganz an die 1000 ran, aber melde dich, ich organisiere das. Dadurch, dass bei uns, wir haben ja Bläser gelassen in den ersten 3 Jahren.
Ja.
Und unser aktuelles Blasorchester ab der 8. bis zum Abi, also bis zur 12. sind jetzt dieses Jahr 120 Kinder, die musizieren. Also es ist ja ein Stamm da, die Musik machen wollen und auch mit Blasinstrumenten was zu tun haben. Also es wäre gar nicht so abwegig.
Mhm.
Wann habt ihr festgestellt, dass als ihr als Kinder angefangen habt oder als Jugendliche und ihr habt so eine Vision, okay, das funktioniert sogar? Oder wann kam so der Punkt, wo klar war, okay, das ist jetzt nicht mehr nur Hobby, sondern das könnte unser Beruf werden?
Das war sehr graduell, würde ich sagen. Aber es gab natürlich so Meilensteine. Einer war natürlich der erste Auftritt im Wiener Musikverein, also eine sehr renommierten Konzertsaal. Natürlich nicht im großen Saal, aber in einem kleinen Saal. Aber trotzdem der Name allein schon und das Haus. Das hat uns dann schon gezeigt, okay, damit das ist ein Weg, den kann man gehen und man kann auch davon leben unter Umständen. Mhm. Wenn man da noch weitermacht. Und es eben, Nozzelbrass habe ich vorher schon genannt, war natürlich irgendwo immer ein Vorbild.
Mhm.
Auch wenn wir sehr bald den wichtigen Schritt gemacht haben, dass wir nicht versucht haben, sie zu kopieren. Bei unserem ersten Konzert, kann ich mich erinnern, haben wir begonnen, irgendwie einen Sketch einzustudieren. Wir haben uns gedacht, natürlich brauchen wir das jetzt, ja. Und haben irgendwas mit einer großen Trommel und begraben und was weiß ich, was ich weiß gar nicht mehr genau. Es war wahrscheinlich zum Fremdschämen, ja, wenn man sich das heute anschauen würde. Aber wir haben gedacht, ja, das macht man halt so, ja. Und dann, es war, glaube ich, auch der Rudi, aber ich glaube, wir hatten schon auch selber die Einsicht, naja, ob das jetzt der Weg ist, das zu kopieren und das nie zu erreichen. Ich glaube, da hatten wir mit 15, 16 einen Moment der Reife. Und dann haben wir uns von diesem...
Seid ihr eine autarke Band oder habt ihr ein Management, die euch da quasi durchgeführt hat?
Wir sind im Wesentlichen sehr autark. Wir haben ein Booking oder verschiedene Booking-Agenturen, die das jetzt machen, weil das eine sehr aufwendige Arbeit ist, die einfach niemand machen will und auch vielleicht nicht so gut kann, muss man auch sagen. Das ist natürlich gut, wenn das in professionellen Händen ist. Aber das ganze Inhaltliche, also was wir spielen, wann ein Album rauskommt, wie es heißt, das liegt alles bei uns.
Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt so ein bisschen langsam dran, ein neues Album oder neues Programm quasi zu erstellen. Erstens, wie heißt das? Und zweitens, wie ist das? Habt ihr einen Chef, der das so ein bisschen vorgibt? Oder?
Nein, auch das nicht. Wir sind tatsächlich basisdemokratisch, was vieles nicht leicht macht. Aber im Endeffekt, glaube ich, alles leichter macht.
Okay.
Wir arbeiten jetzt gerade an dem neuen Programm, das 2026, also ziemlich genau in einem Jahr rauskommt. Das Album kommt sogar schon früher. Und die Premieren sind dann ab, ja, ziemlich genau in einem Jahr. Und dieses Programm trägt den Titel Wir und Jetzt. Und ist ein bisschen die logische Fortsetzung nach dem 20-Jahr-Jubiläum, das wir jetzt gefeiert haben, beziehungsweise in dieser Saison, also in diesem Kalenderjahr jetzt 25 noch feiern und spielen, was halt so eine Rückschau ist. Eben, was ist danach? Ja? Also 20 Jahre sind gefeiert, wann ist das jetzt? Und das sind wir. Und es fließen verschiedene Gedanken ein, Ich kann symptomatisch vielleicht auch deine nächste Frage vielleicht gleich vorwegnehmen. Wie entsteht so ein Prozess? Oder wie entsteht so ein neues Album? Wie ist der Prozess? Und das ist bei uns oft so, dass wir uns bewusst weit wegbegeben von wieder Umsetzung. Ja, wir brauchen jetzt noch ein schnelles Stück. Wir haben schon so viel langsam. Also eigentlich weg von diesem Gedanken und wirklich mal nur in die Umwelt schauen, was tut sich gerade so, wie, welche Überlegungen haben wir, was macht uns aus, was macht die Welt aus gerade. Da haben wir uns an verschiedene Gedanken geknüpft. Und das eine war, dass wir, also wer sind wir als Band? Wie wirken wir? Ich glaube ja, unsere Superpower nochmal, um das Wort zu sagen. Ich glaube, Federspiels Kraft ist das Miteinander, das gemeinsame Spielen. Ich glaube, wir sind eine Band, die miteinander kommuniziert und dann das Publikum so erreicht. Wir stehen nicht frontal da und blasen die an, sondern wir spielen einander an. Mhm. Und reagieren aufeinander, dann wird es ein Ganzes. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet. Und das höre ich auch sehr oft. Man merkt, dass ihr viel Spaß habt miteinander. Man merkt so, dass ihr gern miteinander spielt, dass ihr euch gern habt. Und das andere Gedanke war der Gedanke der Zeit. In welcher Zeit sind wir gerade? Wie empfinden wir Zeit auch ein bisschen philosophischer? Also wie zum Beispiel, ein sehr interessanter Gedanke, eine Pause in einem schnellen Stück, also eine Generalpause, wo wirklich gar nichts gespielt wird, und in einem langsamen Stück wird komplett anders empfunden von der absoluten Zeit. Mhm. Ja? Also eine Sekunde in einem schnellen Stück ist was ganz anderes als in einem langsamen. Und man erlebt das gemeinsam in diesem Moment des Konzerts, sitzt das Publikum da, wir stehen auf der Bühne und wir erleben diese 2,5 Stunden oder 3 Stunden gemeinsamer Zeit. Und das ist eigentlich so etwas Magisches, wenn man sich das bewusst macht. Jede einzelne Sekunde wird gemeinsam erlebt und das wollen wir ein bisschen, irgendwie diese Gedanken wollen wir irgendwie beleuchten. Mhm. Mal konkreter, mal weniger konkret. Das sind die Gedanken, die da sind und die fließen jetzt in Stücke. Jetzt gehen wir raus oder rein in unsere Kämmerchen zu unseren Klavieren und unseren Instrumenten und schreiben. Mhm. Es sind 3, 4 von uns, die schreiben. Matthias Werner ist eben nicht mehr aktiver Spieler, aber schreibt nach wie vor für uns. Und wir waren in diesem Brainstorming-Prozess und jetzt schauen wir, was daherkommt.
Was ist die spannendste Frage, die sich dabei aufgetan hat für dich?
Ich finde diese Gedanke des Miteinanders und des was ist möglich miteinander und was kann ich allein machen? Und es ist immer die Summe, also wie sagt man, die Summe ist mehr als die, nein, wie sagt man, das Produkt ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das ist bei uns, und ich glaube bei jeder Band, bei jeder guten Band ist das die Regel. Und das finde ich einen tollen Gedanken. Also auch Kompositionen so aufzubauen, dass vielleicht mal einer spielt und dann spielt er dieselbe Melodie nochmal, aber mit einem Unterbau, mit einer Begleitung und so. Und wie wirkt das dann anders und so? Also das sowas finde ich toll.
Weil du ja noch gesagt hast, das Publikum und ihr erlebt ja gemeinsam die Zeit. Ist dann so eine Überlegung, wie John Cage 433 irgendwie eine Überlegung zu sagen, okay, das Publikum ist ja ein Teil davon oder macht Teil der Musik mit?
Ja, es gibt auch jetzt lustigerweise Gedanken für so ein Mitmachstück. Das ist jetzt sehr aus dem Nähkästchen. Mal schauen, ob das alles was wird. Wenn ich es jetzt mir hier mal gesagt habe, dann muss es was werden. Ne?
Naja, du relativierst ja, sagst, das sind Überlegungen. Ob das der Stand halt, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, manchmal merkt man die Idee ist zwar gut, aber die Umsetzung vielleicht nicht. Oder es funktioniert nicht so, wie man sich gedacht hat. Also ist ja alles gut.
Ja. Genau. Also Mitmachstücke, auch natürlich ein eigenes Feld, ja, kann sehr banal gemacht werden, kann aber großartig gemacht werden. Also wenn jeder von uns hat Jacob Collier im Ding, den brauchen wir auch nicht kopieren, aber
ja, nicht so, aber die, prinzipiell dieses...
Also ich finde das magisch, ich finde das toll, wenn das Publikum das Gefühl hat, oder nicht nur das Gefühl hat, sondern wirklich ein Teil davon ist. Ja. John Cage war radikal damals und das hat... Das werden wir nicht so machen, wir wollen nicht irgendwelche Leute vor den Kopf stoßen, aber es war wichtig, dass es ihn gab und dass er das gemacht hat. Hm. Ein Meilenstein in der Musikgeschichte.
Zeit kann ich ja auch, also du hast ja gesagt, ihr lebt jetzt dann 2 Stunden zusammen, man kann ja auch Zeit irgendwie anders betrachten. Was ich ja total spannend finde, ist ja, dass, ohne dass ich mich damit jetzt stundenlang auseinandergesetzt habe, also vielleicht sagen jetzt draußen Leute, jetzt ist völlig falsch, auf welches Ebene ich mich begebe, aber so meine Wahrnehmung ist, dass das europäische oder westliche Kulturzeit anders da wahrnimmt als asiatische oder afrikanische. Da ist ja alles zyklisch gedacht und bei uns ist das ja alles irgendwie sehr endlich. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ich habe da jetzt was Intelligentes beisteuern kann, aber natürlich, ja. Also da liegt sicher was Wahres dran und diese zyklischen Gedanken sind immanent in der Musik, finde ich. Mhm. Also allein wenn wir von Form reden, haben wir oft einen zyklischen, oder dann bewusst rausgehen, so rhapsodische Stücke, haben wir auch immer wieder im Programm, das finde ich auch cool. Also es ist vielleicht nicht das Eingängigste, sie werden dann meistens nicht die Charts erobern, aber das macht sowieso keins von unseren Stücken.
Kommt noch. Ist das jetzt ein Thema, wo ihr jetzt auch bereit seid dafür? Also wäre das ein Thema auch gewesen, das ihr hättet vor 10 Jahren eigentlich auch schon mal bearbeiten können? Oder sagt ihr, okay, eigentlich wären wir gar nicht reif genug gewesen, um uns auch solche philosophischen Fragen zu stellen?
Ja, ich glaube, das alles hat seine Zeit. Das war damals, da waren wir noch nicht so weit. Ich glaube, eine Band braucht auch wirklich viel Erfahrung mit Alben produzieren, Programme konzipieren, um so weit wegzugehen von dem konkreten, wir machen jetzt mal ein schnelles Stück und dann. Und selbst das ist schon mehr als viele Bands machen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber ich meine, ich kenne das ja selber. Jetzt auch mit meiner anderen Band, mit der Postdoc, muss ich, am Anfang hat man ganz andere Aufgaben. Man muss sich einmal irgendwie finden, man muss sich und dann konsolidieren und dann muss man ein zweites Album machen. Das ist oft die größte, ein zweites Programm ist. Das ist eigentlich oft das Schwerste. Das erste, das geht. Das zweite ist das Schwerste.
Das stimmt.
Aber bei Federspiel sind wir jetzt beim 10. Also es ist schon einfach eine andere.
Aber ist die Frage, ob es dann leichter wird? Weil ja dann, weil man ja auch ein bisschen Angst hat oder haben könnte, wird das überhaupt so erfolgreich wie das davor? Also haben wir noch was zu sagen? Das ist ja dann die andere Angst vielleicht.
Ja.
Ihr wollt aber jetzt keine Angst schüren, gell? Also nicht, dass ich jetzt was einpflanze und so. Oh Gott, stimmt, da haben wir nie drüber nachgedacht.
Nein, das ist glücklicherweise nicht so der Druck. Wir sind jetzt nicht so eine Albumband, die dann sagt, okay, das Album war jetzt so irgendwie so der Hit. Und dann, das ist, wie schon eingangs erwähnt, wir haben dann eher so ein sehr klassisches Zugang und auch das Setting, in dem wir spielen, ist klar. Wir spielen eigentlich vor allem in Konzerthäusern. Und da geht es eher um den gesamten Namen. Also du baust irgendwie einen Namen auf, so wie, keine Ahnung, Wiener Philharmoniker. Hört man nicht wegen des letzten Bruckner-Albums oder findet man toll, sondern weil halt die Wiener Philharmoniker sind und die haben sich einen Namen gemacht. Und dann denkt man sich, okay, das war jetzt vielleicht nicht so toll gespielt, diese Aufnahme, aber es, ja. Ohne mich jetzt mit den Wiener Philharmonikern vergleichen zu wollen.
Ich würde kurz noch bei dem internen Entstehungsprozess bleiben, weil du gesagt hast, es schreiben jetzt 4, 5. Was passiert dann? Ihr kommt alle zusammen. Und wer entscheidet dann, welche Stücke gemacht werden? Oder müssen dann alle gemacht werden?
Nein, aber es ist natürlich wünscht sich jeder, der ein Stück bringt, dass es gemacht wird. Mhm. Auch wenn es mitunter passiert, dass man einen Schritt zurücktritt und rauszoomt und sagt, na, das ist es nicht geworden. Aber man arbeitet meistens in der Regel so lang an dem Stück und lässt auch zu, dass die anderen ihr Feedback einbringen, dass es rund wird und dass man es spielen kann. Aber das ist eben ein sehr heikler Prozess, wie du dir vorstellen kannst. Also es gibt kaum größere Entblößungen als eine eigene Komposition zu bringen. Da lässt man wirklich die Hosen runter. Und man ist extrem sensibel in dem Moment.
Wie gelingt dann gute Kommunikation, ohne dass ihr euch regelmäßig an den Hals fallt und sagt, ja, schreib du halt besser?
Ja, es ist ein das kann man wahrscheinlich nie perfekt machen, das ist ein ewiges Lernen. Aber ich glaube, wir haben schon viel gelernt in dem Punkt. Also man muss natürlich immer in Ich-Botschaften reden und sich sehr behutsam damit auseinandersetzen. Aber das Grundvertrauen ist natürlich da, dass wir alle keinen Müll bringen und dass jeder sein Bestes gegeben hat. Und wenn man das einmal als Basis hat, dann wird es schon werden. Aber es gibt natürlich immer wieder Verstimmungen. Aber wir haben auch einen Weg, damit wirklich auch umzugehen und auch professionell holen wir uns da immer wieder Hilfe, so Coachings zu machen. Okay. Also so, wir nennen es Supervision, wo wir uns quasi mit einer Therapeutin zusammensetzen und über die ganzen gruppendynamischen Prozesse, also nicht nur bei den Proben, wenn neue Stücke gebracht werden, sondern auch, es passieren ja ständig irgendwelche Dinge, wir sind ja auf Tour miteinander, wir sind ja, das ist ja mehr als, teilweise intensiver als mit unseren PartnerInnen, das ist, du kennst das, man ist einfach, man pickt mit aneinander und kriegt jede Kleinigkeit mit und nach 5 Tagen nervt die dritte Kleinigkeit von links und wieder ein Riesending. Und das muss dann irgendwann auch mal auch besprochen werden. Und am besten nicht so, dass man irgendwie eben auf Tour dann irgendwie sich überfällt und sich Schädel einschlägt, sondern halt in einem geordneten Rahmen.
Seit wann macht ihr das?
Das machen wir schon lange. Das machen wir jetzt seit auch sicher 10 Jahre.
Und
nicht allzu oft, das ist irgendwie so 2-3 Mal im Jahr.
Aber gab es da einen ausschlaggebenden Punkt oder seid ihr einfach nur reif genug gewesen zu sagen, also ich halte es für sinnvoll, dass wir das tun, bevor es völlig eskaliert irgendwann, weil natürlich solche Tourgeschichten gerade bei 7, die aufeinander hängen, natürlich ja dann auch passieren können.
Ja, es war echt tatsächlich eher so ein reifer Schritt. Der Simon hat das damals, glaube ich, eingebracht und es gab keine gröberen Widerstände und dann haben wir es probiert und dann die erste Stunde hat dann auch, da hat es richtig gekracht, ja. Da ist dann sind die Tränen geflossen. Ja. Aber es hat uns nicht auseinandergebracht, es hat uns nur stärker gemacht.
Okay. Also nächsten Ziele für euch sind jetzt quasi neues Programm, neues Kinderprogramm. Was sind deine persönlichen Ziele oder wo siehst du dich in den nächsten 10 Jahren? Beim 30-Jährigen quasi?
Also bei Federspiel ist der Weg, wie wir ihn gehen, ist wunderschön und den will ich weitergehen. Ich will, was mir wichtig ist, ist, dass wir nicht nur das im Großen unterwegs sind. Das machen wir eh und das ist schön und wir spielen große Konzertsäle und Dinge, aber ich liebe wirklich die kleinen Kulturvereine, die kleinen Bühnen, auch wenn es da manchmal vielleicht irgendwie kein ordentlicher Backstage-Raum ist oder so. Aber ich mag das. Ich finde, da ist man einfach so nah und ich finde, das sollten wir nicht verlieren. Das ist eine Tendenz, die muss man sich vornehmen, weil natürlich es ist oft nicht gut bezahlt oder ich weiß es nicht, aber ich finde die Erdung sollte man nicht verlieren.
Okay.
Und ich persönlich, ich wünsche mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr Profil, noch mehr für mich, dass ich einen Weg gehe, der vielleicht noch mehr auch manchmal Kanten hat. Manchmal traue ich mich nicht so in Konflikte zu gehen. Aber ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen darf man das schon machen. Oder sollte es auch.
Bist du ein Harmoniemensch?
Ja, extrem.
Ha. Noch was, worüber wir eigentlich reden müssen.
Ich kann mich auch tatsächlich immer sehr gut anpassen. Also es fällt mir ja nicht schwer, den Kompromiss zu gehen. Aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, schon in den Konflikt zu gehen.
Okay. Lass uns in die Endrunde einbiegen und die letzten Fragen machen. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Doppelzunge.
Okay. Deine schlechteste Angewohnheit.
Das kam jetzt schnell,
gell? Das kam sehr schnell, aber ja. Es ist ja nicht so das Ding bei Holzbläsern. Weiß ich ja. Genau. Ja, genau. Schlechteste Angewohnheit?
Ja, vielleicht Harmoniesucht.
Okay. Wenn du die Geschichte deines Lebens lesen könntest, würdest du die letzte Seite lesen wollen?
Nein.
Warum?
Ah, das nimmt so viel vorweg. Ich mag auch die Zeitreise, wenn es sie gibt, ich würde sie nicht machen.
Okay. Nicht mal für ein paar Jahre nach vorne? Also
was machen die Jahre dazwischen, wenn du das weißt? Was machst du mit den Jahren dazwischen? Nur warten, bis du dann an dem Punkt bist. Oder denken, scheiße, wie kam es so weit? Oder wow, wie kam es so weit?
Das ist ja sowieso die spannende Frage. Wenn man das weiß und dann wieder zurückgeht, ob man es überhaupt noch beeinflussen kann. Oder ob wir dann erst recht das tun, damit es überhaupt so weit kommt. Da gibt es ja ganze Filme dazu. Eigentlich eine spannende Frage. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
Karin Köhler, Miroloy. Tolles Buch, großartiges Buch.
Was ist das?
Die Karin Köhler ist eine Hamburger Autorin, Schauspielerin ursprünglich. Ich singe im Chor und ich habe mal eine Chorkollegin, die sehr belesen ist, um Buchtipps gefragt. Und sie hat mir gesagt, sie liest jetzt keine Bücher mehr von Männern. Sie liest nur noch weibliche Autorinnen. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mir ein paar Tipps und so. Und dabei war das eine 100%ige Trefferquote. Das waren super Bücher. Und eins davon, diese Erzählung aus einer fiktiven Welt, aber die nicht so weit weg ist von unserer, von einem Mädchen, das in einem extrem starren, konservativen Milieu in dieser Welt aufwächst und aufbegehrt und es ist unglaublich spannend und toll. Ja, inspirierend.
Okay. Welche Aufnahmen sollte man sich mal angehört haben? Außer natürlich die von Federspiel, das ist klar.
da würde ich nicht alle empfehlen. Germ und Lassen, habe ich schon genannt. Und dann eben, das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, Count Basie, Shiny Stockings.
Okay.
Die Band ist so gut, sitzt so fest im Sattel. Das ist Wahnsinn.
Abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene.
Ich wünsche mir, dass die Blasmusikszene sich nicht für irgendwelche Dinge missbrauchen lässt. Ich wünsche mir, dass die Blasmusikszene vielfältig und weiblicher wird. Es sind einfach ein bisschen zu viele Männer da drin.
Noch ein Thema, was wir nächstes Mal größer diskutieren müssen.
Ich wünsche mir für mich, das habe ich schon vorher gesagt. Und natürlich Gesundheit und so Sachen. Ich glaube, es ist schön. Es ist ja ganz wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt und dass man alle Möglichkeiten hat. Und das Glück habe ich derzeit und ich hoffe, dass es noch so lange so ist.
Okay. Sehr schön. Frederik, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das ein zweites Mal gemacht hast.
Danke dir, Andi.
Das war die Folge mit Frederik Alvarado Dupuis und ich hoffe, wir konnten euch die Musik von Federspiel etwas näher bringen. Auch die ganze Diskussion um Volksmusik ist für mich, wie ihr wahrscheinlich auch in anderen Folgen gemerkt habt, schon eine wichtige, denn für mich wird Volksmusik und traditionelle Blasmusik oft zu sehr abgestempelt als triviale Musik, obwohl wir daraus sehr, sehr viel ziehen können. Natürlich, ich weiß, wir können auch ganz viel aus der symphonischen Musik ziehen. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist eher andersherum der Stempel. Nichtsdestotrotz sollten wir von beiden Seiten lernen. Was habt ihr aus dieser Folge mitgenommen? Gibt es Dinge, die seht ihr ganz anders oder gibt ihr Dinge und sagt, ja, da stimme ich 100% zu? Teilt es mir gerne mit unter blasmusikpodcast@gmx.de oder in den Shownotes gibt es auch einen Link, da könnt ihr mich auch direkt anschreiben. Oder folgt mir gerne auf Instagram und abonniert mein Newsletter. Da bekommt ihr Hörtipps, kleine Insider aus der Blasmusikszene und vieles, vieles mehr. Einmal im Monat und das Ganze ist kostenlos. Ich möchte euch noch einladen, in mein Kurzformat zu kommen, auf einen Kaffee mit. Das wird jetzt die nächsten Tage wieder starten. Da könnt ihr mit einer Idee um die Ecke kommen oder einfach nur mal mit mir plaudern, über ein Problem sprechen, über Ansichten sprechen, über Dinge, die ihr ganz, ganz anders seht als vielleicht einer meiner Gäste. Auch das gerne mitnehmen. Dann reden wir einen Kaffee lang darüber und ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich möchte mich noch bedanken bei meinen Supporter Buffet Grandport, bei Dirk Mattes für die Musik und bei Leander Machern für den Schnitt. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.